fragt ein Mann seinen Chef, kann ich morgen bitte einen Tag frei haben, einen Tag Urlaub haben? Ich sollte meiner Frau beim Hausputz helfen. Sagt der Chef, tut mir leid, aber morgen geht wirklich nicht. Sagt der Mann, ach, ich wusste es doch, Sie lassen mich nicht im Stich. Ich möchte uns begrüßen, alle miteinander mit dieser Zusage. Auch wir haben einen Chef, der uns nicht im Stich lässt. Du hast einen Gott, der zu dir steht. Niemals wird er die Türe schließen, wenn du zu ihm kommst. Er ist treu. Wir haben ja an Silvester eine Jahreslosung gezogen für unsere Gemeinde. Und in der heißt es im 1. Timotheusbrief, unser Gott ist treu. Er ist treu und er bleibt treu, sogar dann, wenn wir untreu werden. Egal, wie es in dir aussieht, egal, ob du jetzt erfolgreich bist oder weniger, ob du richtig gut mit dem Herrn unterwegs bist oder nicht, dein Gott ist und bleibt trotzdem treu und an deiner Seite. Und das kommt auch in der diesjährigen Jahreslosung so wunderbar zum Ausdruck. Und es ist ja sowas wie eine gute Tradition geworden, dass ich immer am ersten Sonntag im neuen Jahr zumindest auch über die Jahreslosung spreche. Und die finden wir in diesem Jahr im Johannesbrief. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Johannes 6, Vers 37, bräuchte ich das, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Udo, kannst du bitte das starten? Genau. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Im Gegenteil, dem öffne ich eine Türe in eine ganz neue Welt, in eine Welt des Übernatürlichen, in eine Welt Gottes, und ich schenke ihm damit eine neue Zukunft, ich schenke ihm eine neue Identität, ich schenke ihm sogar eine neue Familie und eine neue Heimat. Alles das steckt in diesem Vers mit drin. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und wir sehen hier so als in diesem Bild so als Schlüssel für diese Tür ein Kreuz. Und es ist ja gerade das Opfer Jesu, es ist unser Herr Jesus selbst, der von sich sagt, Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Nun, von einer Weide sehen wir jetzt in diesem Bild nichts, aber wir sehen einen Tisch, der gedeckt ist mit Brot und mit einem Becher Wein oder Saft, ein rotes Getränk, ist abgebildet. Und natürlich wird hier Bezug genommen auch auf das Abendmahl, auf das Sterben unseres Herrn, wo er seinen Leib hat brechen lassen für unsere Krankheiten, damit wir heil werden können. Und wo sein Blut vergossen wurde zur Vergebung unserer Schuld, dass wir eben eintreten können in diese neue Welt, wo er den Weg frei gemacht hat. Wir haben nicht die Verheißung, dass wir das neue Jahr ohne Schwierigkeiten bewältigen werden können. Ich muss kein Prophet sein, um euch das Gegenteil voraussagen zu können. Jeder von euch wird auch harte Stunden und harte Tage durchmachen müssen. Da bleiben wir nicht davon verschont. Aber wir dürfen wissen, dass wir auch in diesen Zeiten nicht alleine sind, sondern dass Gott uns begleitet durch dick und dünn, über Höhen und Tiefen, durch seinen guten Heiligen Geist. Und wir haben in der Ältestenschaft schon im letzten Jahr so den Eindruck bekommen, dass Gott sich wünscht, dass wir in diesem Jahr wieder ganz neu einen Schwerpunkt legen auf den Heiligen Geist. Das ist nun überhaupt nichts Neues. Das ist nur wieder ein neues in Fokus nehmen, ins Blickfeld nehmen. Kraftvoll und begeistert. Soll so ein Motto sein über diesem Jahr. Kraftvoll und begeistert habe ich auch diese Predigt genannt. Und die Jahreslosung ist für mich da so etwas wie eine Voraussetzung oder ein Fundament dafür, dass das gelingen kann. Denn unsere Kraft, unsere Leidenschaft, die kommt ja ganz schnell an ihre Grenzen. Und ich denke, das hat jeder von euch im letzten Jahr auch erlebt. dass eben nicht immer alles läuft und wir alles easy hinbekommen. Aber wenn wir das, was wir haben, auch gerade unsere Schwächen, auch gerade unsere Defizite, auch ein Stück weit annehmen aus der Hand Gottes und sie dann ihm wieder hinhalten, eintreten durch diese Tür in seine Segnungen, dann kann er das, was wir zu bieten haben, nehmen, erfüllen mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Kraft, mit seiner Vision, mit seiner Leidenschaft und was ganz Neues und was Gutes darauf machen. Denn überall dort, wo Gott ins Spiel kommt, habe ich selber immer wieder erlebt und ihr sicher auch. Überall dort, wo Gott ins Spiel kommt, da öffnen sich plötzlich Türen. Die hat man bisher gar nicht gesehen. Da werden Wege erkennbar. Nicht immer alles, oft nur der nächste Schritt. Aber den führt unser Gott. Und da wird manches möglich, was in eigenem Vermögen nicht möglich gewesen wäre. Eben durch die Dimension des Übernatürlichen. Ich habe gedacht an Mose. Was musste dieser Mann alles durchstehen? Also, bin ganz froh, dass ich nicht Mose bin. Also, vor einem Pharao auftreten, ihm Gerichte ankündigen, Wunder tun, ein Volk durchs Meer führen, mit der Streitmacht der Ägypter im Rücken, diesen Stab halten und gebieten, dass das Meer sich teilt, da durchgehen und dann dieses Volk 40 Jahre durch die Wüste führen, sich das ganze Gemeckere und Gemotze anzuhören, das ist nicht ohne. Aber Mose hat es geschafft. Bis an die Pforten des Heiligen Landes hat er das Volk gebracht. Und das, was ihm immer wieder Kraft dafür gab, was ihm Gelingen letztendlich dann auch schenkte, das war diese Nähe und Intimität, die er immer mit seinem Gott gelebt hat. Ja, und Josua war ja dann sein Nachfolger und Josua muss das von ihm gelernt haben. Denn Josua führte ja dann das Volk hinein ins verheißene Land. Auch er musste Dinge tun, wo er sich sicherlich gefragt hat, was soll das? Ich erinnere nur an Jericho, da rummarschieren mehrere Tage lang. Aber auch Josua hat gelernt, auf die Stimme Gottes zu hören und aus dieser Gemeinschaft mit ihm heraus Kraft und dann auch Gelingen zu empfangen. Da, wo Gott beruft, da rüstet er auch aus mit allem, was wir brauchen. Und ich möchte uns Worte lesen, die Gott zu Josua gesprochen hat. Josua 1, die Verse 5 bis 9. Da sagt er, solange du lebst, sagt also Gott zu Josua, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab, weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein, denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, jetzt kommt's wieder, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ein powervoller Text. Ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Dreimal sagt Gott dieses Wort zu Josua, sei stark und mutig. Dreimal sagt er, du musst keine Angst haben, wenn und weil du mich hast. Meine Kraft, meine Stärke. Und ich habe so empfunden, dass Gott das auch an diesem neuen Jahresbeginn so in unsere Mitte legen möchte. Auch wir dürfen stark und mutig sein. Auch wir müssen keine Angst haben, wenn wir unseren Gott haben, weil er an unserer Seite ist. Aber dann sagt Gott noch etwas zu Josua und das steht sogar im Zentrum dieses Versabschnittes. in Vers 7. Nach dem zweiten Mal sei stark und mutig, sozusagen wie am Höhepunkt des Textes. Da ermahnt Gott den Josua: Höre auf das, was ich dir sage. Weiche nicht davon ab. Manchmal verstehen wir ja nicht ganz, was Gott will. Darum geht's gar nicht. Gott sagt: Höre auf meine Worte, höre auf meine Gebote, nimm sie dir zu Herzen, denke darüber nach und befolge sie. Und dann wird dein Leben gelingen. Und das war keine Empfehlung. Das war keine Option. Das war nicht, kannst ja mal probieren oder überleg doch mal, ob du nicht vielleicht Lust hättest. Nein, das war eine ganz klare Aussage. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Das sind ja die Gesetze Gottes. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Das ist so immer dieses eine, wir hören das so gerne. Gott ist mit uns, er schenkt uns alles, es wird gelingen in seiner Kraft. Ja, ja. Aber die andere Seite, die eben auch dazugehört, ist, wir müssen verbunden sein mit ihm. Und wir müssen das, was er uns dann auch sagt, ernst nehmen. Nur im Hören auf Gott und dann auch im mutigen Gehorchen werden wir unser Leben und unseren Auftrag kraftvoll, begeistert, erfolgreich bewältigen können. Wie hieß es in der Jahreslosung? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das sagte Jesus. Aber das war noch nicht alles. Wir müssen immer aufpassen bei so Bibelversen, dass wir nicht einen Vers herausgreifen, aus dem Zusammenhang nehmen, den so darstellen, so betrachten. Wenn wir nur einzelne Verse nehmen und nicht den Kontext lesen, dann kann es ganz schnell zu falschen Interpretationen kommen. Und Wort Gottes muss ja immer auch ausgelegt werden. Und so geht dieser Satz von Jesus natürlich weiter. Und ich lese uns jetzt das, was darauf folgt. Das ist Johannes 6, 37 und dann kommt Johannes 6, 38, sagt Jesus: Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und da können wir lernen. Wie oft geht es in unserem Leben darum, was wir selber wollen, worauf wir selber gerade Lust haben, was uns Spaß macht. Das ist ja auch nicht verkehrt. Das ist ja alles auch in Ordnung. Aber Jesus hat gesagt: Ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will. Und er hätte ja allerhand tun können. Meine Güte, was hatte der Mann für Möglichkeiten? Der hätte viel machen können, was er selber will. Aber er sagt, er möchte den Willen des Vaters erfüllen. Und der Wille des Vaters für Jesus war etwas, wo er sicherlich keine Lust darauf hatte. Er sollte am Kreuz sterben für deine und meine Schuld. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus das wirklich wollte für sich. Aber er hat sich dem Willen seines Vaters untergeordnet und hat seinen Auftrag erfüllt. Hat er da dafür Kraft und Stärke gebraucht? Aber hejo. Und wir lesen immer wieder davon, wie Jesus sich diese Kraft und diese Stärke geholt hat. Wie er sich zurückgezogen hat zum Gebet. Er hat eben nicht nur gegeben, er hat auch empfangen. Er hat diese Zeiten mit dem Vater erlebt. Er hat das selber erlebt, was er weitergibt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und er ist immer wieder gekommen zu seinem Vater im Himmel und hat sich die Kraft für sein Leben und für seinen Auftrag geholt. Nun haben wir, Gott sei Dank, einen anderen Auftrag, als Jesus ihn hatte. Aber das Prinzip ist dasselbe. Auch wir können unseren Auftrag, den wir haben in der Welt, auch in der geistlichen Welt, eben nur erfüllen in dieser Verbindung mit dem Vater. Von ihm brauchen wir Weisung, von ihm brauchen wir die Vollmacht und von ihm brauchen wir auch immer wieder Kraft und Freude und Begeisterung, um das tun zu können, was Gott für uns vorbereitet hat. Wir brauchen seine Hilfe und seine Kraft, um die Alpkirche auch zu einem Ort zu machen, wo man wirklich Jesus erleben kann, wo einem wirklich weitergeholfen wird, wo Menschen für einen da sind, wo wir anderen Menschen begegnen, wo wir Leben teilen und vor allen Dingen, wo wir die Liebe Gottes weitergeben und wo Menschen heil werden, wo sie gerettet werden, wo sie zu Kinder Gottes werden und lernen Schritt für Schritt dann auch in das hineinzukommen, hineinzuwachsen, was ihnen von Gott her schon als Gottes Kinder zusteht. Und dieses Hineinkommen, Hineinwachsen in diese Identität, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe des Heiligen Geistes. Und streng genommen ist ja alles, was wir auf dieser Welt erleben, was du, was ich, was wir mit Gott hier und heute erleben, geht aufs Konto des Heiligen Geistes. Der Vater ist im Himmel. Jesus ist wieder in den Himmel aufgefahren und sitzt zu seiner Rechten. Aber wenn Gott hier auf dieser Erde wirkt, bei dir, bei mir, in unserer Mitte, dann ist es der Heilige Geist. Ohne ihn sind wir eigentlich ratzfatz verloren. Das Erste, was er tut, ist, dass wenn jemand sein Leben Jesus übergibt, dann bewirkt er diese sogenannte Wiedergeburt. Dann schenkt er das neue Leben. Deshalb gibt es überhaupt keine Christen ohne den Heiligen Geist. Das ist gar nicht möglich. Aber den Heiligen Geist an der Seite zu haben, von ihm zu einem Kind Gottes gemacht worden zu sein und mit dem Heiligen Geist zu leben, sich von ihm führen und leiten und voranbringen zu lassen, das sind nochmal zwei Paar Stiefel. Der Heilige Geist ist mit der Wiedergeburt noch lange nicht am Ende. Nicht mit dir und nicht mit mir und auch nicht mit uns als Gemeinde. Das ist ja nur der Anfang. Das ist ja nur der Startpunkt. Ja, die Tür ist offen und wir gehen hinein, indem wir Jesus unser Leben geben. Aber dann müssen wir uns ja zurechtfinden in dieser neuen Welt. Und überall dort, wo wir den Heiligen Geist da nicht ernst nehmen und uns mit ihm auf den Weg machen, da wird so ein Christenleben ganz schnell mühsam, trocken, gesetzlich, ja, religiös. Und da fällt genau das, was Gott uns ja schenken möchte, übernatürliche Frische, Power, Freude, Autorität. Das sollte uns auszeichnen als Kinder Gottes. Als Paulus auf seiner Reise nach Ephesus kam, da traf er genau solche, ich will sie mal nennen, vertrockneten Christen. Apostelgeschichte 19. Lesen wir. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Fragte er sie. Kann man sich ja schon fragen, wie kommt der Paulus dazu, so eine Frage zu stellen? Da kommt er in eine Gruppe von jungen Christen und er schaut sich da um. Und das erste oder eines der ersten Dinge, die er fragt, ist, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Ja, warum fragt er sowas? Da muss ihm ja irgendwas aufgefallen sein, dass er diese Frage gestellt hat. Diese Christen waren offensichtlich nicht so, wie er das von Christen erwartet hätte, wie er das von Jüngern und Nachfolgern Jesu erwartet hätte. Und seine Vermutung war dann wohl, es könnte daran liegen, dass ihnen der Heilige Geist fehlt. Und deshalb fragt er sie das. Und die Antwort, die er dann bekommt, die zeigt, dass er mit seiner Vermutung aber sowas von den Schwarzen getroffen hat. Es geht nämlich weiter mit der Antwort dieser jungen Christen. Den Heiligen Geist empfangen, entgegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Also wenn Paulus schockiert war über diese Antwort, lässt er sich zumindest nicht anmerken. Er weist sie auch nicht irgendwie zurecht. Er macht ihnen keine Vorwürfe. Also zumindest lesen wir nichts davon in diesem Bericht von Lukas. Was er macht, Er tut das, was in so einer Situation getan werden muss. Er legt diesen jungen Christen die Hände auf. Er betet um eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und genau das ist dann auch passiert. Im nächsten Vers lesen wir, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Und wir sehen jetzt, so wie es vorher erkennbar war, dass da was fehlt, war jetzt erkennbar, dass was da war. Dass sich da etwas verändert hat. Was hat sich verändert? Sie konnten in Zungen reden, steht hier. Sie konnten weissagen. Beides, dieses Zungenreden oder Sprachengebet, wie wir auch dazu sagen, und auch die Gabe der Weissagung, der Prophetie, sind übernatürliche geistliche Gaben, die der Heilige Geist austeilt, die der Heilige Geist schenkt den Kindern Gottes. Es gibt da noch mehr. Es gibt insgesamt 9 der sogenannten Geistesgaben. Diese 2 sind eben 2 davon. Aber Paulus spricht im 1. Korintherbrief ganz besonders oft von diesen beiden Gaben. Und gibt ihnen da damit irgendwie ein besonderes Gewicht, auch eine besondere Wichtigkeit. Und deshalb wundert es mich eigentlich überhaupt nicht, dass das das Erste war, was die damals empfangen haben. Und es ist auch das, was wir heute in allererster Linie erleben, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Er schenkt uns Worte direkt von sich in einer Sprache, die wir nicht gelernt haben. Nennen das Sprachengebet oder Zungengebet oder in anderen Zungen, in neuen Zungen reden. Das sind ja alles Umschreibungen eines Phänomens, das nur schwer zu greifen ist. Und genau das zeichnet ja diese Sprache auch aus. Sie ist ungemein schwer zu erklären und zu greifen, denn wir reden in Worten, die wir ebenso in unserer natürlichen Sprache nicht haben. Jetzt kann man sich ja fragen, wozu das Ganze? Paulus erklärt uns das dann so, dass er sagt, wir bekommen Worte, in denen wir Gott in einer anderen Qualität und Intensität anbeten können und in denen wir auch Fürbitte tun können, wie wir es in menschlichen Worten nicht tun können, einfach deshalb, weil wir in dieser Sprache nicht durch unseren menschlichen Verstand eingeschränkt und begrenzt sind. Wenn wir normal mit unseren Worten beten, können wir nur das ausdrücken, für was wir Worte haben. Und wir haben natürlich nur Worte für Dinge, die zu unserer Welt gehören, die wir sehen, die wir hören, die wir mit unseren Sinnen erfassen können, die wir denken können. Aber in Gottes Welt, in dieser Welt des Lichts, wo wir vorher auf dem Bild gesehen haben, da gibt es Dinge, die haben wir hier nicht. Deshalb sind sie aber nicht weniger real. Sie gehören nur zu einer geistlichen Dimension. Und um in diese geistliche Dimension hineinreden zu können, braucht es mehr Worte, als wir sie haben. Und diese Worte schenkt uns der Heilige Geist. Er inspiriert uns, damit wir, Paulus nennt es, Geheimnisse reden können. Ist ja auch so ein Wort, ein Geheimnis. Was Mysteriöses, irgendwas, was wir nicht greifen, was wir nicht erklären können. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass diese Worte, die wir da empfangen, absolut rein sind. In dieser neuen Sprache, die Gott schenkt, haben wir noch kein böses Wort gesagt. Wir haben noch nie jemanden damit beleidigt oder verletzt. Wir haben noch nie in dieser Sprache gesündigt. Und wie schnell sündigen wir mit unserer Zunge? Geben wir es doch zu. Wie schnell ist da was Böses, was Falsches gesagt? In dieser Sprache wird uns das nicht passieren. Und noch etwas passiert. Wenn wir diese Sprache gebrauchen, wir werden dadurch innerlich gestärkt, wir werden innerlich erfrischt, weil eben der Heilige Geist sich ausbreiten kann. Er redet ja und animiert uns, seine Worte auszusprechen. Und da erleben wir dann, dass wir innerlich zur Ruhe kommen können, wie wir sonst vielleicht nicht können, wenn uns unsere Sorgen, unsere Lasten immer noch belasten. Wenn wir in neuen Sprachen reden, dann können wir sie ablegen. Wir bekommen Frieden, Hoffnung, Zuversicht. Ja, und das gepaart ganz oft auch mit neuer Freude und mit neuer Kraft. Ein Riesensegen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Und das brauchen wir doch immer wieder. Und wie schön ist es, dass Gott uns da ein Instrumentarium gibt, wo wir wirklich mal auch an uns selber denken dürfen. Wo wir selber innerlich Kraft bekommen, Freude bekommen, eine übernatürliche geistliche Qualität in uns Raum bekommt. Und dann macht er auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, gleich weiter mit dieser zweiten Gabe, die diese Jünger in Ephesus empfangen haben, als der Heilige Geist auf sie kam. Da sagt er dann, wer aber prophetisch redet, wer aber weissagt, der erbaut die Gemeinde. Es geht eben nicht nur um uns. Wir dürfen Teil sein von etwas Größerem. Und wer selber gestärkt ist von Gott, dessen Inneres selber gefüllt ist, der darf dann auch an andere weitergeben. Und er darf ihnen Wort Gottes weitergeben und da damit eben die Gemeinde auferbauen, stärken und ermutigen. Im Alten Bund, im Alten Testament war der Heilige Geist nur da für ganz besondere Menschen. Für Könige, für Propheten. Sie wurden gesalbt für ihren Dienst mit dem Heiligen Geist. Und die Propheten, wenn die dann durchs Land gingen, die haben den Leuten manchmal ordentlich die Leviten gelesen. Rache Gottes, Gericht angedroht. Im Neuen Testament, im Neuen Bund, ist diese Gabe der Prophetie ein bisschen anders. Da will der Heilige Geist auf alle Christen kommen, alle erfüllen und er teilt die Gabe der Prophetie aus, aber nicht, damit wir uns gegenseitig damit die Leviten lesen, nicht, damit wir uns gegenseitig belehren, auch Lehre hat ihren Platz, aber nicht in diesem prophetischen Reden, sondern da geht es tatsächlich um Auferbauung, um Hilfe. Ich nehme den anderen an, wie er ist und ich gebe ihm das Licht und die Liebe Gottes weiter. Und wenn dann noch ein Gott noch was Ernstes mit ihm reden möchte, dann findet er schon Mittel und Wege, das zu tun. Überall dort, wo der Heilige Geist zu Hause ist, da geschieht Veränderung. Das sehen wir in Apostelgeschichte 19. Und da wird Denken, Fühlen, Reden, Handeln verändert, von innen heraus verändert. Wir könnten sogar sagen, regelrecht auf den Kopf gestellt. Aber immer in den Ordnungen Gottes. Der Heilige Geist ist kein chaotischer Geist. Ich werde am nächsten Sonntag noch ein bisschen drauf eingehen. Er ist ein Geist der Ordnung. Und das, was er macht, dient immer dazu, dass es uns gut geht, dass die Gemeinde auferbaut und dass Jesus geehrt wird. Das tut der Heilige Geist. Und wer zu Jesus kommt, sagt uns die Jahreslosung, er wird nicht abgewiesen. Und so dürfen wir immer wieder auch neu um eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist bitten. Und Jesus sagt in Lukas 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Das ist so ein gutes Wort. Wenn du spürst in deinem Leben, da ist es trocken geworden, da ist es kraftlos geworden, dann darfst du bitten. Und Jesus sagt, er wird es schenken. Wir sagen ja, dass wir hier eine Pfingstgemeinde sind. Ich habe mich so in der Predigtvorbereitung schon gefragt, was würde denn der Paulus sagen, wenn er jetzt heute durch unsere Tür spazieren würde? Was würde er denn da empfinden? Würde er vielleicht auch uns fragen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Dem Opfer, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, kann nichts und niemand etwas hinzufügen. Das tut auch der Heilige Geist nicht. Der Heilige Geist ist nicht etwas, was zu Jesus und zu Ostern noch obendrauf kommt. Aber er macht das, was Jesus für uns vollbracht hat, in uns lebendig und lehrt uns, darin zu leben. Im Hebräerbrief lesen wir, denn mit diesem einen Opfer hat er, also Jesus, alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und von immer von ihrer Schuld befreit. Und das ist das Wesentliche, dass du Kind Gottes wirst. Und deshalb gibt es auch keine mehrere Stufen der Heiligung oder sonst irgendwas. Das ist das, das ist das vollkommene Opfer Jesu. Aber der Heilige Geist macht es für uns greifbar, erfahrbar, erlebbar. Wir dürfen in das hineinwachsen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und dann ist Ostern mehr als ein Feiertag. Und dann ist das Abendmahl mehr als ein zu sich nehmen von einem Bissen Brot und einem Schlückchen Saft. Der Heilige Geist lehrt uns, dass wir uns in dieser neuen Welt zurechtfinden. Und da möchte ich dann am nächsten Sonntag noch ein bisschen darauf eingehen. Aber bevor ich an Kevin zurückgebe, darf man das Lobpreisteam noch bitten, möchte ich euch heute Morgen die Möglichkeit geben, auf das, was ihr gehört habt, auch zu reagieren, wenn ihr das wollt, und Gott eine Antwort zu geben, wenn es dich angesprochen hast. Und wenn du jetzt vielleicht so spürst, vielleicht ebenso wie diese Jünger in Ephesus, dass du sagst, ich kann damit noch gar nicht so viel anfangen und in meinem Leben ist wirklich trocken geworden. Meine Gebetszeiten machen wenig Spaß, wenn sie überhaupt noch da sind. Wenn ich die Bibel lese, dann lese ich sie halt und meistens lese ich sie nicht. Ich erlebe so wenig. Es ist mühsam. Ja, manchmal überlege ich mir, ob es überhaupt noch Sinn macht. Wenn es dir so geht, dann darfst du kommen und darfst Gott bitten, dass er dich neu erfrischt und neu belebt mit seinem Heiligen Geist. Und deshalb, ja, spielst du einfach ein bisschen, möchte ich euch jetzt einfach bitten, das ist nur eine Sache zwischen dir und deinem Gott. Das geht niemand anderen jetzt etwas an. Deshalb lasst uns jetzt einfach auch die Augen schließen. Und wer wirklich zur Erkenntnis gekommen ist und wem Gott gezeigt hat, es ist nicht mehr so, wie es vielleicht mal war. Dein Feuer ist nur noch ein Glimmen. Ja, du nennst dich noch Christ. Du bist auch noch mein geliebtes Kind. Daran hat sich nichts geändert. Aber dir ist diese Frische und diese Lebendigkeit verloren gegangen. Dann würde ich dich einladen, dass du jetzt einfach kurz die Hand hebst als ein Zeichen in die unsichtbare Welt hinein. Und dann werde ich einfach für euch beten. Ihr dürft am Platz bleiben, es passiert euch nichts. Aber wer sagt, ich möchte hier zum Jahresbeginn eine ganz neue Erfüllung mit diesem guten Heiligen Geist, der darf einfach kurz die Hand heben. Und Vater, dies ist jetzt auch ein heiliger Moment zum Jahresbeginn. Und ich bitte dich, Vater, dass diese Verheißung, die du gegeben hast, diese Verheißung des Vaters, des Heiligen Geistes, dass sie jetzt kommt, dass sie sich legt auf diese Versammlung und in alle die, die jetzt die Hände gehoben haben, möchte ich hineinsprechen, dass der Geist Gottes kommt und euer Innerstes neu belebt, neu erfrischt, dass neue Hoffnung in euer Leben kommt, neue Zuversicht, neue Freude und neue Begeisterung. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt auch sprichst zu Herzen. Dass du Herzen in deine liebevollen Hände nimmst. Dass du sie durchwehst, Vater. Dass du sie durchleuchtest mit deinem Licht, Herr. Und dass Friede kommen darf in Situationen der Unruhe. Dass du Weisung gibst da, wo, wo Orientierungslosigkeit ist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das tust, was nur du tun kannst. Kein Mensch kann das tun, was du tun kannst, Vater. Aber wir wollen hineintreten in diese neue Dimension des Reiches Gottes, als Einzelne und auch als Gemeinde. Und wir wollen dich bitten, Heiliger Geist, dass du kommst. Du, Gott selbst, Immanuel. Und wer zu Gott kommt, den wird er nicht abweisen. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und wer Gott bittet um den Heiligen Geist, der wird ihn empfangen. Halleluja, Herr. Ich danke dir dafür. Komm, lass uns noch dieses Lied miteinander singen. Komm, Heiliger Geist, leite mich. Ein ganz altes Lied, aber ein Lied, wo uns mit hineinnimmt in diese neue Dimension.
Komm, Heiliger Geist, leite mich. Den Weg für mich frei gemacht, o große Gnade, himmlische Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir
Heiliger Geist, wenn wir bitten, ich will dich sehen, wie du wirklich bist. Jesus, ich will dich sehen, wie du wirklich bist. Ich will dein Anbeter sein mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Sein. Dann gibt es nichts, was du lieber erfüllst als dieses Gebet. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns neu belebst, auch als Gemeinde mit deiner Frische, mit Weisheit und mit Vollmacht, dass du deine Gaben ganz neu austeilst, auch gerade die Gabe des Sprachengebetes und die Gabe der Prophetie, dass wir ganz neu auch aufgebaut werden, stark werden, innerlich stark werden, um uns in einer Welt behaupten zu können, die so durcheinander ist, die so gefühlsmäßig immer dunkler wird. Jesus, du hast uns als Gemeinde diese Prophetie gegeben, dass Licht ausgehen soll von uns. Und ich bitte um dieses Licht durch deinen Heiligen Geist, dass du jeden hier erfüllst mit deinem Licht, dass er ein Licht sein kann und dein Licht weitertragen kann in eine Welt, die dieses Licht so nötig hat. Danke, Herr, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, dass deine Verheißungen A und O sind, dass das, was schon immer galt, auch weiter gelten wird, dass du derselbe bist und bleibst bis in alle Ewigkeit. Danke, Herr, dass das Geschenk deines Heiligen Geistes nicht nur etwas war für diese Jünger damals in Ephesus, die verändert wurden, sondern dass du es auch uns, jedem hier, ganz neu schenken möchtest für dieses neue Jahr. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.